Wenn ich so in mein Leben hineinschaue, besonders vielleicht jetzt so die letzten Monate halt, dann muss ich einfach sagen, und diese Erfahrung habe ich ja in früheren Jahren schon mal so versucht zu zeigen oder weiterzugeben, Gott hat eigentlich nie unvorbereitet irgendwo hineinfallen lassen, sondern hat immer früh genug vorbereitet, dass man die Situation, in die man hinein, ja, rutschte, irgendwo geistlich, naja, meistern konnte oder irgendwo sich gehalten wusste. Psalm 121. Wieso ich auf Psalm 121 kam, den habe ich mir nicht ausgesucht, sondern der letzte Dienst, bevor endgültig die Diagnose feststand, diese Knochenmarkenblutkrebsgeschichte da bei meiner Frau, war dieses Wort, was ich gewünscht wurde, darüber zu predigen, zu einem ganz speziellen Anlass, besonderer Situation. Und ich habe mich mit diesem Text beschäftigen müssen, vorbereiten müssen und war damit vorbereitet für die Situation, die dann auf einmal vor uns stand. Ich finde es einfach so wichtig, dass man das vielleicht aus diesem Zusammenhang auch einfach mal so sagt. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Einer der Psalmen, die man vielleicht neben dem Psalm 23 noch recht gut kennt. Dieser Text führt uns hier in eine Situation hinein. Volk Israel ist unterwegs zu einem großen Fest in Jerusalem. Das ist ein sogenannter Pilgerpsalm oder ein Pilgerlied. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da gehen Erwachsene und Kinder, sie sind unterwegs nach Jerusalem. Und was singen sie hier? Sie singen sich auch im Wechselgesang das so gegenseitig zu. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Im Alten Testament war es ja üblich, dass der, so zum Beispiel beim Passa, dass der Familienälteste, der Sippenälteste, der Familie immer wieder neu, Jahr für Jahr, erklären sollte, erzählen sollte, was Gott zum Beispiel, was Passa bedeutet, nicht? Die großen Taten Gottes erzählen, weitergeben, damit sie das nie vergessen. Und hier geschieht eigentlich, ja, ich möchte sagen, fast spielend, so auf dem Weg, auf diesem Spaziergang oder auf der Wanderung nach Jerusalem, erzählt man sich eigentlich so große Taten Gottes, in Liedform. Und die Kinder nehmen das so fast selbstverständlich, ganz praktisch auf und es wird ihnen so ein Stück zum Inhalt, zum Geschenk, dass sie das umso besser behalten können. Was man als Kind lernt, sitzt ja viel tiefer drin, als das, was man mit 85 versucht noch reinzukriegen. Nicht? Da klappt ja meistens kaum noch etwas. Jerusalem liegt ja auf dem Berg, etwa 800 Meter hoch, und ist jetzt ganz klar, wenn man dann so aus der Tiefebene kommt, nicht, und nach Jerusalem, da geht es schon bergauf, nicht? Woher kommt meine Hilfe? Wir können dieses Wort also auch ein bisschen anders übersetzen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und jetzt nicht, wie es hier im alten Luthertext steht, sondern vielleicht schöner, besser übersetzt, als Frage, von wo kommt mir Hilfe? Antwort, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn man sich so vorstellt, dass das so gesungen wird, also die Eltern singen das so in voller Freude mit, sie sind unterwegs nach Jerusalem und sie heben ihre Augen auf nach Jerusalem. Und jetzt denken Sie mal bitte daran, was der König Salomo gebetet hatte, als er den Tempel einweihte, 1. Könige 8. Können Sie sich noch daran erinnern? Es ging doch immer wieder darum, dass er darum gebetet hat, und Herr, wenn jetzt irgendwie Probleme mit der Ernte, ja, oder mit Ungeziefer, oder weiß ich was, Katastrophe, wenn Sie sich richten nach Jerusalem, zu dieser heiligen Stätte und beten, Herr, dann bitte erhöre. Ja, Gott hat dann bestätigt, er wird erhören. Oder, dass Sie, der Salomo gebetet hat, und wenn Sie verschleppt sind, in ein fremdes Land, weil Sie, weiß ich, durch die Babylonier verschleppt sind, wenn Sie dann beten, in Richtung Jerusalem, Herr, wirst du dann, bitte erhöre dann, und so, ja? Also, Jerusalem ist der Ort der Gottesoffenbarung, der Ort der Begegnung mit Gott. Hier ist die Stätte, wo man Zugang hat zu dem lebendigen Gott. Und von daher muss man dieses Lied oder jetzt überhaupt diesen Vers hier verstehen. Ich hebe meine Augen auf, wohin? Zu der Stelle, natürlich Jerusalem auf dem Berg, zu der Stelle, wo ich Hilfe erwarten kann. Warum? Weil hier ist endlich Zugang zu Gott. Wenn wir das neutestamentlich jetzt einfach formulieren würden, müssten wir sagen, ich hebe meine Augen auf, oder beziehungsweise hier Hebräer 12,2, ja, wie hieß das da noch? Hebräer 12,2? Aha. Aufsehen auf Jesus, beziehungsweise, das steht im Kontext, wegsehen auf Jesus. Wegsehen auf Jesus. Also, ob auf der Autobahn unterwegs, oder schon in Gedanken, oh wei, was wird morgen sein? Morgen bin ich wieder zu Hause, oh wei, ja. Egal was ist, immer wegschauen auf Jesus. Ich hebe meine Augen auf den Herrn Jesus. Und von da erwarte ich Hilfe, von keiner anderen Ecke. Das heißt also, ich schaue jetzt nicht mehr, wie wir das mal bei Anfechtung und Überwindung hatten, nicht? Ich schaue nicht mehr der Python ins Auge, sondern, oder jetzt den Gefahren, den Ängsten, den Dingen, die da so auf mich zukommen können, den Schwierigkeiten, diesen elenden Menschen, die einen so enttäuschen können, auch liebe Geschwister, nicht denen schaue ich ins Auge, sondern ich schaue auf den Herrn Jesus, wegschauen auf Jesus. Von da erwarte ich Hilfe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das für uns lernen, einfach wegzuschauen, auch selbst von Geschwistern. Und manchmal ist es vielleicht sogar ganz nötig, dass man auch von Geschwistern enttäuscht wird, damit man nicht meint, man könnte sich an lieben Geschwistern aufrichten und festhalten. Wenn, dann können wir uns nur an Christus aufrichten und festhalten, weil er uns festhält, sonst würde das nicht mal klappen. Ich hebe meine Augen auf, also zu der Stätte, himmlisches Jerusalem, oder besser jetzt neutestamentlich für uns heute noch, ewige Stiftshütte. Da, wo der Sohn Gottes, der ewige hohe Priester, für uns vor Gott steht und uns vertritt. Da ist die Stelle, wo ich Zugang habe zu ihm. Ich hebe meine Augen auf zu Christus, also zu den Bergen. Von wo kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ich glaube, dass man manchmal einfach, genauso wie wir das bei der ersten Bibelarbeit gesagt haben, ich will, das genauso für sich hier klar machen muss, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Von keiner anderen Stelle erwarte ich die Hilfe. Auch wenn sie über Umwege, Gott gebraucht natürlich auch verschiedene andere Dinge, aber meine Hilfe kommt von dem Herrn. Hier mache ich mich bewusst abhängig von Gott. Und an der Stelle werde ich erfahren, wie Gott in seiner Macht einfach Frieden schenkt in unser Herz. Unser Leben ist ja wahrhaftig ein Pilgerdasein zum entscheidenden, ewigen, großen Ziel, zur ewigen Heimat, durch die Wüste dieser unserer Zeit und Welt. Die Erfahrung, die wir auf diesem Weg machen, ist die, wie dies das Volk Israel auch gemacht hat. Nämlich, die Erfahrung ist einfach durch Ängste hindurch zu müssen. Natürlich auch Freuden, aber auch Leid. Auch da wieder Frieden, Liebe und Geborgenheit, aber auch Enttäuschung. Enttäuschungen, aber nicht nur von anderen, sondern auch enttäuscht von sich selber. Jetzt hatte ich mir das so gut vorgenommen. Deshalb bin ich ja extra da in die Freizeit gefahren. Und jetzt klappt das doch nicht. Niederlage. Was ist dann? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Von wo kommt mir Hilfe? Herr, ich will es endlich lernen, wegzuschauen von mir. Auf dich. Und wenn dann Niederlage kommt oder Problem kommt von der anderen Ecke her, Herr, ich will es endlich lernen, nicht mehr zu erwarten von Menschen, sondern meine Hilfe kommt von dem Herrn. Wisst ihr, wenn ich von dem Herrn Hilfe erwarte, dann können mich die Menschen nicht mehr enttäuschen. Das ist sehr wichtig. Und wie sehr sind wir oft abhängig, auch in unserem seelischen Bereich, eben von den lieben Geschwistern. Wir sollen uns untereinander tragen, stützen, weiterhin, alles richtig. Wir sollen wirklich auch füreinander da sein, aber es sind und bleiben Menschen. Mit all den Macken und Fehlern, die nun mal dran sind. Aber meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ich bin also eine Menge Enttäuschungen oder einer Menge Enttäuschungen entrissen, entnommen, wenn meine Hilfe vom Herrn kommt und wenn ich sie von da allein erwarte. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend wichtig, auch geistlich. Von daher kann ich auch schwere Wege bewusst aus seiner Hand nehmen, weil ich weiß, es sind Dinge, die aus des Vaters Hand kommen, nicht die mich kaputt machen wollen. Wenn ich mir zum Beispiel Kinder anschaue, im Fernsehen oder auch manchmal so in Begegnungen unterwegs, auf Bildern auch, dann sieht man manchmal, wie Kinder irgendwo entsetzt ihre Augen aufreißen und ihre Eltern anstarren. Warum? Weil die Eltern auch Angst zeigen nach außen. Und Kinder empfinden ja oft viel mehr, als sie rational verstehen. Und deshalb ist meine Frage so ganz echt und ehrlich. Mit Sicherheit werden unsere Kinder ja etwas von dem, was wir durchleben oder auch durchleiden, nicht immer rational verstehen, aber sie werden es uns abspüren. Erleben unsere Kinder etwas von diesem Gottvertrauen, also meine Hilfe kommt von dem Herrn? Das heißt noch lange nicht, dass ich immer nur Halleluja singen kann. Aber dass da wirklich der Ort ist meiner Hilfe. Erleben unsere Kinder etwas davon? Ich kann ihnen ja viele fromme Vokabeln beibringen. Das ist auch alles gut und schön, wenn sie Bibelverse können. Aber sehen sie etwas von dem, wo ich mir meine Hilfe abhole? Wo ich diesen Ort der Zuflucht auch aufsuche? Ich glaube, ich habe das ja öfter schon gesagt, das Beste, was wir unseren Kindern mit ins Leben geben können, ist, wenn die Kinder, wenn sie noch so klein sind, einfach Vater oder Mutter oder Vater und Mutter irgendwo im Wohnzimmer oder weiß ich wo, kniend sehen, wo sie sich ihre Hilfe abholen. Das ist viel besser, viel mehr als jede fromme Vokabel. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Nur, wie hole ich die ab? Doch nur in der Kniologie. Also betend und aus seinem Wort, ist doch ganz klar. Deshalb also setzen wir das doch auch bitte praktisch um in unserem Leben. Kinder schauen also auf die Augen der Eltern. Und sie erleben etwas von dem, was die Eltern jetzt widerspiegeln. Wir haben heute Morgen von dieser Spiegelung, von dieser Reflexion gesprochen. Nur da, wo ich in die Nähe Gottes trete, wie Mose da auf dem Sinai, nicht? Da hat er ein Leuchten, obwohl er nicht leuchtet. Er nicht, sondern er reflektiert. Und deshalb geht es uns nicht anders. Das heißt ja nicht, dass wir immer nur so über allem schweben. Nein, nein. Kinder dürfen ruhig erleben, wie wir auch mit Problemen oder unter Problemen leiden. Das dürfen sie ruhig miterleben. Aber sie müssen dann aber auch miterleben, wie wir wieder in die Nähe Gottes treten. Wie wir ein Stück der Herrlichkeit Gottes wieder abbekommen. Ich weiß noch sehr gut, in so ganz schwieriger Situation bei mir, dass der Matthias, da war er noch sehr klein, vielleicht 3 Jahre, dass er gesagt hat hier, Mama, ruf doch mal den Willi Buchwald an, dass wir zusammen beten. Ja, warum? Weil es mir einfach so schrecklich schlecht ging und so schmerzend, dass ich überhaupt, ich konnte nicht mehr beten, weil ich konnte nichts mehr sagen. Und dass das Kind einfach so mit 3 Jahren genau richtig reagiert hat. Ich, also, ich finde das einfach toll, wie Kinder oft dann so super normal reagieren, geistlich, vertrauen bis zum Gehen nicht mehr. Wenn ich mir die Kleine hier von Peter, nicht? Von Peter Schulte, die kurze, ja, das ist also wirklich, das ist ein kleiner Sonnenschein, nicht? Da kommen Leute da irgendwie, die haben Probleme, sie ist dabei, hört da mit und sagt, Mensch, ich gehe schon mal rauf beten, nicht? So völlig normal. Nicht? Das ist doch super. Da machen uns die Kinder wirklich manchmal was vor. Die haben so ein super klares Vertrauen, nicht? Klar, der Jesus hat doch gesagt, also, nicht? Selbstverständlich. Und also Herr, nicht? Jetzt steh mal zu deinem Wort, ich bete, klar, nicht so. Oder ich habe das ja auch schon mal erzählt, von diesem etwa 20-jährigen Behinderten, diesem mongoloiden Kind oder jungen Mann. Als ich da in die Familie kam, da war gerade schwierige Situation. Ich war in der Klinik und die haben mir gesagt, also nur noch heim sterben. Und ich bin dann, gut, ich bin ein paar Tage noch nach Hause gefahren, aber habe mich dann innerlich doch betend entschieden dazu, dass ich in die nächste Stadt fahre zur Evangelisation, obwohl ich eben nicht wusste, wird das nochmal oder geht nicht. Aber ich habe gesagt, Herr Jesus, ich möchte doch lieber zur Evangelisation fahren jetzt, nicht? Und da, wo ich dann in der Familie war und die Eltern mich dann fragten, nicht, ich kam da nachmittags an, wie sieht es jetzt aus, wie geht's und so, und ich habe ihnen das so ehrlich gesagt, nicht? Da stand er auf und verschwand. Und dann fragte die Mutter mich, wissen Sie, warum der weggegangen ist? Sag ich, nee, war das zu schlimm, was ich erzählt habe oder so. Ach nein, sagt sie, der ist nur raufgegangen, der betet für Sie. Echt, mongoloider Junge. Aber ein Beter. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, also der nicht klein ist, nicht kleiner ist als meine Probleme, sondern viel größer. Ich denke so an ein Bild, das werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Jetzt so in dieser Nullphase, also da, wo keine Blutzellen mehr da sind, so die ersten eigenen Blutzellen kommen, dann schicken einen die Ärzte ja schnell nach Hause, nicht? Damit man also da nicht allzu viel resistente Erreger mit abkriegt, da aus der Uniklinik, also schnell nach Hause, gut. Und dann lag meine Frau da, im Esszimmer haben wir da ein Bett aufgestellt, damit sie immer so ein bisschen auch, Kinder waren ja weg. Und dann durfte der Tobias natürlich nicht rein in die Wohnung, durfte keiner rein, nur ich alleine. So, und dann mit Mundschutz und Theater natürlich gut. Aber dann kam er über die Terrasse oder an die Terrassentür und guckte rein. Diese Augen. Monatelang nicht zu Hause und jetzt, wie geht's der Mama? Diese Spannung, diese Angst irgendwo auch. Und dann entweder, der guckt einen ja an, nicht? Der hat gar nicht viel gefragt, der konnte dann ja gar nicht fragen, war ja die Tür dazwischen, nicht? Aber die Glasscheiben halt. Aber der hat einen angeguckt und da wusste er genau, was lief. Und für mich eigentlich so auch erschütternd, dass er, wir haben ja den Todesfall gehabt vor einem Jahr jetzt genau, dass eine Leukämiekranke gestorben ist an dieser bromyelozytischen Leukämie. Und er das ja so alles mitgekriegt haben und wir haben diesen Begriff Leukämie immer vermieden. Warum? Weil wir nicht wollten, dass er irgendwo darunter zusammenbricht. Er wusste ja so schon genug. Jetzt nach der dritten Chemotherapie kommen wir nach Hause und nun durfte er rein und ich war ganz glücklich, zu Hause sein zu dürfen, auch wenn nur mal ein paar Minuten. Und die erste Frage, die er meiner Frau gestellt hat, war, Mama, hast du jetzt keinen Krebs mehr? mir fehlen aus allen Wolken, nicht? Hast du jetzt keinen Krebs mehr? Ja, Nicht, Mama, du hast doch Blutkrebs. Ich dachte, Mensch, mir wird heiß und kalt in einen. Und dann haben wir eine Zeit verstreichen lassen, so vielleicht eine halbe Stunde. Und als er dann mit mir rausging, dann habe ich ihn so vorsichtig gefragt. Ich wollte einfach mal hinterfragen, was weiß er wirklich? Er hat sich nie geäußert, die ganze Zeit, nie geäußert. Dann habe ich so vorsichtig, habe ich mir einen Arm genommen. Ich sage, du Tobi, weißt du eigentlich, wie man die Krankheit noch nennt? Ja, sagt er, Leukämie. Wo letztes Jahr dieser Miller dran gestorben ist. Und er hat allen Schulkameraden oder die Eltern von seinen Schulkameraden, die gefragt haben, du, was hat deine Mama? Hat er klar geäußert, sag ich nicht. Das heißt, das hat er alleine für sich nur verarbeitet. Und das Tolle, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie gnädig Gott war, dass er, meine, er wusste ja, die Mama kann sterben. Nicht? Trotzdem so bewahrt geblieben in dem allem. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Wir konnten ihm ja gar nicht helfen. Warum? Weil wir gar nicht wussten, was er wusste. Und sich so überlegt, wie Gott einfach so durch diese jetzt 9, 10 Monate so durchgebracht hat, dann kann man eigentlich nur sagen, Herr, du bist wirklich wunderbar und groß. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und das ist jetzt das Schöne, was ich damit klar machen will. Da, wo ich noch gar nicht die Not sehen kann, da hilft Gott bereits. Ist das nicht toll? Wo ich also noch gar nicht merke, in was ich da eventuell reinkommen könnte, auch meine Familie, da ist Gott bereits an der Arbeit. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Wie weitsichtig Gott vorbereitend schon handelt. Ist das nicht toll? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Reicht vollkommen aus. Das heißt nicht, dass man nicht durch manche Not auch wirklich durch muss. Ja. Hebräer 12,2, also nochmal, wegschauen auf Jesus. Und was ist, wenn wir das nicht mehr schaffen? Kann doch passieren, dass man so wirklich unter Druck ist und so in der Not, dass man diesen Blickwechsel einfach nicht mehr schafft. Was passiert dann? Darfst du dennoch ganz getrost sein, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Wisst ihr warum? Neutestamentliches, wunderschönes Beispiel, was mir immer wieder neu dankbare Hilfe ist. Johannes 20, Maria Magdalena vor dem Grab, die öfter in Freizeit waren, kennen das, aus dem FF. Aber die Maria Magdalena steht vor dem Grab. Sie weint draußen. Was war vorweg geschehen? Ganz einfach nur. Zunächst waren morgens die Frauen zum Grab gekommen. Wer war da? Nichts. Katastrophe. Was machen sie? Sie rennen zu den Jüngern. Petrus und Johannes machen sich auf den Weg. Sie laufen zum Grab. Was ist dort? Nichts. Mit hängenden Ohren marschieren sie wieder heim. Und die Maria von Magdala hat es einfach nicht ausgehalten. In ihrer Not dort. Sie war ja eine ehemals besessene Frau. Sie brauchte den Herrn Jesus unbedingt. Und deshalb läuft sie wieder zurück zum Grab. Und jetzt, was passiert da? Gott ist so groß und so gnädig, dass er zwei Engel abkommandiert für eine Frau. Das muss man sich mal echt vorstellen. Also nicht für den Petrus, das hätte ich mir vorstellen können, nicht Petrus, nicht der Fels und weiß ich, was man dann alles noch daraus gemacht hat natürlich, nicht? Dann wäre doch klar gewesen, ne? Für den hätten eigentlich drei Engel kommen müssen. Nichts, war keiner, aber für eine angefochtene Frau zwei Engel. Ist das nicht wunderbar? Und die holen sie seelsorglich ab, bis sie überhaupt mal so ihre ganze Not vom Herzen bekommt. Und Maria, warum weinst du eigentlich? Und dann packt sie das einfach mal so aus. Und damit nicht genug. Der Jesus, er kommt dann selber und er spricht sie an. Sie denkt natürlich, es ist erst der Gärtner, nicht, und so, und dann sagt er, wo hast du ihn hingelegt, nicht, ob Leben oder Tod, die Hauptsache, ich könnte ihn nochmal wiedersehen. Und dann sagt der Jesus, Maria, Maria. Und da wandte sie sich um, steht da, und sieht Jesus stehen, nicht? Da sagt sie, Herr, Rabuni, Meister, Mensch, Herr, du lebst ja. So, jetzt denken Sie mal nach. Erstens, zwei Engel,
für eine angefochtene Frau. Zweitens, da wo sie nur noch Grab und Dunkel vor sich steht, sieht, du Jesus steht schon hinter dir. Ist das nicht toll? Du Jesus steht schon hinter dir. Und dann? Der Jesus holt sie so ganz, nicht? Warum weinst du eigentlich und so, nicht? Holt sie so ganz sachte rum. Jetzt hat sie das Grab im Rücken und den Auferstandenen vor sich. Der Jesus holt sie selber liebevoll rum. Meine Augen schauen wohin? Auf den Herrn, auf den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben Bibelarbeit gemacht über Apostelgeschichte 4, nicht in diesen Tagen, früher schon. Angefochtene Gemeinde, Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat und so weiter, nicht? Und dann nur betende Gemeinde überwindet, nicht? Kennen Sie ja noch. Und da erleben wir, dass die Gemeinde endlich wieder anfängt zu beten aus der Haltung, wie Gott die Situation sieht. Wir müssen lernen, wirklich auf die Ebene Gottes zu kommen. Nicht, ach Herr, so aus der Perspektive, nicht so gerade 3 Millimeter über dem Boden, da sehen wir natürlich den Feind riesengroß. Aber aus der Perspektive Gottes ist der Feind mickrig klein. Und deshalb betet die Gemeinde den lebendigen Gott an als den, der über allem der Herr ist. Der Herr ist über, was ich, dieser Welt und der ganzen unsichtbaren wie sichtbaren Schöpfung. Du bist der Herr aller Herren. So, und aus dieser Erhabenheit können sie einfach die Dinge dann wirklich richtig sehen. Christen, Menschen, die mit dem Herrn Jesus leben, dürfen die Dinge aus der Perspektive Gottes sehen. Und bitte lasst euch doch nicht vom Feind ständig in die Defensive drängen. Nichts anderes hat er vor, als sich groß darzustellen und euch möglichst klein zu machen. Aber aus der Perspektive Gottes sieht es anders aus. Der Feind hat verloren. Und Jesus ist der wiederkommende Herr aller Herren und König aller Könige. Unsere Augen, haben wir eben gesagt, verraten, was in unserem eigenen Herzen vorhanden ist. Und jetzt möchte ich das nochmal so in diesem Bild sehen von dem, was wir heute Morgen gesagt haben. Je mehr wir in die Gegenwart Gottes treten, umso mehr wird durch die Gegenwart Gottes unser Leben umgestaltet. Werden wir an dieser Kraftquelle und von dieser Kraftquelle nehmen und Veränderung erfahren. Und genau das wird durch unsere Augen sichtbar werden. Das heißt, im Letzten muss man das so sagen, wenn einer nur noch traurig in die Zukunft schauen kann, wiewohl es genug Probleme gibt, das habe ich nicht gesagt, aber wenn einer nur noch traurig in die Zukunft schauen kann, dann muss ich an der Stelle bitten und ermahnen, bitte mal Blickwechsel, endlich auf Jesus schauen. Du schaust zu viel auf die Probleme. Und Satan bringt es fertig, dich mit den Problemen inzwischen zu beschäftigen. Das ist Beschäftigungstherapie Satans. Nein, nein, die Probleme schafft der Herr, nicht ich. Das heißt, er überwindet sie, also er ist so groß, dass er sie meistert, so müssen wir sagen, ja? Deshalb machen wir den Herrn Jesus doch nicht kleiner, als er in Wirklichkeit ist. Nun, unser Leben soll ja gelebte Predigt, soll gelebter Glaube sein. Vorgelebte Normalität im Leben und im Kampf. Wo schauen wir hin? Zu den Bergen, wo die Pilger also hingehen, nach Jerusalem, an die Stätte oder die Stelle, wo wir wirklich den Herrn Jesus erfahren können. Als der Jesus auf dem Ölberg ist, betet er auch Richtung Gethsemane, all diese Situationen, immer wieder dieses Ja, Vater. Und Ja, Vater ist Blickwechsel vollziehen. Nur im Ja, Vater bekomme ich den Blick weg von diesen Schwierigkeiten und Nöten. Warum? Weil ich dann weiß, ich darf das wirklich aus des Vaters Hand nehmen. Und er wird mich nicht kaputt machen, sondern wird mich mit dieser Last durchtragen. Wir oft lassen und auch untereinander ermahnen.
doch den Blickwechsel wirklich zu vollziehen. Lasst dies immer fester und verbindlicher sein und auch gelten für euch. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Das trägt durch. Und dazu muss man sich aber auch oft durchringen. Das ist ein Stück Kampf oft. Dass ich sage, für mich selbst sage, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ich verlasse mich hier jetzt wirklich auf den Herrn. Dabei dürfen wir dann eine sehr schöne, große Erfahrung machen in Vers 3. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge, die man wissen darf, auch wenn ich selber mit gewissen Problemen nicht mehr fertig werde und jetzt eigentlich nur noch zusammenbrechen könnte. Danke, Herr, du wirst meinen Fuß nicht gleiten lassen. Du lässt mich nicht kaputt gehen. Du sorgst für mich, dein Kind. Und wie sehr schön kann man das erleben, zum Beispiel im Alten wie im Neuen Testament. Schauen Sie sich den Hiob einmal an. Was für Tiefen, in welche Not ist er gegangen. Gott hat ihn ja wirklich lange sinken lassen, aber niemals ertrinken. Er hat ihn nie ausgleiten lassen, wenn er auch oft unter Druck war. Oder bei Lazarus, Maria und Martha. Für mich eigentlich ein sehr schönes Geschenk, nicht? Damals weiß ich nicht, ob Sie sich noch erinnern an die Bibelarbeit damals, nicht? Aber Jesus kommt nie zu spät, war der Gedanke. Der Jesus kommt nie zu spät. Auch wenn wir meinen, also jetzt ist wirklich zu spät gewesen. Er kam auch da nie zu spät. Oder, wenn Sie denken an Stephanus, auch da, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, trotz Martyrium. Gott hat auch da seine Hand drüber. Was hat Gott ihm da einen Einblick gegeben schon in die Herrlichkeit? Ich denke an ein Wort, was mich sehr beschäftigt hat, gerade jetzt so, nicht? Das sind alles so Erlebnisse, die man bewusst auch festhalten sollte. Die erste Andacht, die ich in diesem Jahr gehalten habe, das war in der mehr oder weniger Familie, waren noch etliche andere mit dabei. Es war am 1. Januar, in der Nacht, so Übergang, altes, neues Jahr. Und ich habe da die Andacht gehalten über Josua 1,5 und Hebräer 13,5. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Das war also in der Übernahme ins Griechische, also in den Hebräerbrief, hat sich da so etwas gewandelt. Und jetzt haben wir drei wunderbare Aussagen. Ich will dich nicht verlassen. Du, ich bin immer bei dir. Zweitens, ich will dich nicht versäumen. Ich komme nie zu spät. Und drittens, ich bin immer an deiner Seite. Also nicht von dir weichen. Nochmal, ich bin immer bei dir. Ich bin immer an deiner Seite. Und ich komme nie zu spät. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie auch das in der Klinik genau das Wort war, wo wir uns dran festgeklammert haben. Verlasst euch also stets auf wen? Auf den Herrn. Denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels. Auch darüber gibt es eine Kassette. Jesaja 26,4. Der sicherste und feste Stand, den wir überhaupt haben dürfen, trotz Verführung, trotz Gefahren, trotz Ängsten, trotz Ausweglosigkeit, trotz Krankheit, trotz Not. Alles das deshalb, weil wir wissen, der Jesus lebt. Ich darf meine Augen genau auf ihn richten und ich darf erwarten und nicht nur ein bisschen hoffen. Aufgrund seiner Zusage, ich bin bei euch alle Tage und mir ist gegeben alle Gewalt. Reicht vollkommen aus. Er schläft nicht, er behüte dich. So als Extrakt hier raus. Einmal also, er lässt deinen Fuß nicht gleiten. Zweitens, keine Angst, auch mitten in der Nacht, Gott macht trotzdem Nachtschicht, auch wenn du eigentlich schlafen dürftest, ja. Aber wenn dich die Sorgen so umtreiben, dass du die Augen nicht mehr zukriegst, keine Angst, Gott schläft nicht, er hält Wache. Oder er behütet dich. Gottes wachendes Auge über seinen Kindern. Da kann ich eigentlich nur sagen, wehe dem, der seine Kinder verletzen will. Gott wird da schon Wache halten. Welch eine Zusage Gottes. Ich brauche also von daher, das ist so jetzt mein Schlussgedanke, ich brauche eigentlich überhaupt keine Komplexe haben. Keine Minderwertigkeitsgefühle. Auch wenn ich noch so viele Begrenzungen habe. Warum? Weil Gott in seiner Macht meine Begrenzungen mehr als ausfüllt. Deshalb, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Von wo kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn wir uns den jetzt kurz noch anschauen, so nur als Schlussgedanke, ich sehe den Herrn Jesus, die Jünger haben Angst, sie sitzen alle im Boot, aber er schläft. Die Jünger können nur staunend vor ihm liegen eigentlich und sagen, wer ist der? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wer ist der? Ob der nicht ausreicht, auch für ihre Stürme? Oder Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Er weckt Tote auf, er befreit aus den Fesseln der Finsternis. Er schenkt Vergebung und Heil. Ob der nicht ausreicht, auch für uns? Oder er lässt seine Jünger, die ihn schmählich enttäuscht haben, nicht allein. Da, wo sich die Kameraden gestritten haben, wer ist der Größte? Und der Jesus, er ist schon auf dem Weg nach Gethsemane, ist nicht zu fassen. Und dennoch hat er seine Jünger nicht allein gelassen. Selbst noch am Kreuz hat er für seine Jünger gesorgt. Muss man sich mal vorstellen, ja? Das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Von daher glaube ich, dass wir getrost und gewiss sein dürfen. Der Herr behüte dich. Ja. Der Herr behüte dich. Keine Angst, keine Sorge. Damit kann man doch leben. Was will ich denn noch mehr? Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Da, wo der Feind ja immer drauf anlegt, nicht? Er behütet, keine Angst. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das heißt, von dem Augenblick, neutestamentlich, wo Christus Wohnung macht in mir und ich jetzt noch unterwegs bin in dieser Wüste, bis ich heimkehre. Er behütet bis in Ewigkeit. Deshalb stimmt doch dieses Pilgerlied endlich an. Ich meine das ernst. Natürlich im übertragenen Sinne. Aber dass wir uns auch gegenseitig das so helfen zusingen. Ja? Was denn? Ich schaue ab sofort auf den Herrn Jesus. Wenn auch Probleme da sind, aber was soll's? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Woher willst du Hilfe? Antwort, meine Hilfe kommt von dem Herrn. So kann man sich das gegenseitig zusingen. Aber das ist eigentlich nichts anderes als das, was Gemeinde darstellen sollte. Ein gegenseitiges Ermahnen, Ermuntern, Aufrichten, aufs Ziel hin. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also kein kleiner Gott, sondern der Größte, der Beste, der Vater im Himmel. Und ihr Lieben, nach Johannes 16, damit bin ich aber jetzt auch wirklich am Schluss, nach Johannes 16, wir haben wieder einen Vater. Der Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie jetzt beten dürfen, dass jetzt Zugang zu Gott endlich wieder möglich ist. Und weil wir einen Vater haben, brauchen wir nicht nach Jerusalem, brauchen nicht den Berg hochklettern, muss nicht 500 Kilometer Pilgerreise machen, nicht über die Knie rutschen, da irgendwo Madonna rauf, Madonna runter, weiß ich was für ein Quatsch. sondern ganz egal, wo ich bin, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ich habe sofort Anschluss, sofort Zugang über den Hohenpriester, den Herrn Jesus. Deshalb also Lobgesang und Hilfe untereinander, zusingen, Pilgerlied. Also nochmal, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, zu Christus, Stiftshütte, himmlische Stiftshütte natürlich, nicht? Von wo kommt meine Hilfe? Von wo kommt mir Hilfe grundsätzlich? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das Schöne ist, damit kann man nicht mal angeben, nicht? Weil alles nur Geschenk war. Wunderbar, aber damit kann man einfach anderen Hilfe sein, wenn man es dann selber in so großartiger Weise erlebt hat. Gott segne euch dazu, dass ihr ganz neu anfangt, wirklich von daher zu leben. Ich schließe mit einem Beispiel, noch so ein Erlebnis. Wenn ich so zurückdenke an so diese ganze Situation, wie Gott das vorbereitet hat, dann ist das wirklich großartig. Meine Frau lag zunächst ja in Dietz, wurde dann ja später verlegt, in der Woche vor Ostern, nach Gießen in die Uniklinik. Aber als sie in Dietz war, hatte ich ein Wochenende, so ein Wochenendfreizeit mit einer Gemeinde in Rehe im Freizeitheim. Und das Thema dieses Wochenendes war genau dieses Thema. Warum führt Gott so? Genau dieses Thema. Und ich weiß noch, dass ich am ersten Abend, ich musste mich ja dann vorstellen und so ein bisschen erzählen aus dem eigenen Erleben, und habe dann gleich dieser ganzen Schar, waren vielleicht so 60, mit aus der Gemeinde, habe denen dann gleich gesagt, dass ich eigentlich mit einem sehr schweren Rucksack hier auf den Oberwesterwald gefahren bin, weil mir der befreundete Chefarzt mir gesagt hat, Rainer, ich vermute Leukämie. Ich kann jetzt zwar noch nicht sicher sagen, ich hoffe, es ist auch nicht so, aber der Verdacht erhärtet sich für mich. Und genau mit diesem Urteil bin ich dann da in die Freizeit gefahren, nicht? Und dann zu dem Thema und musste dann genau über dieses Thema dann auch da sprechen. Was war das, eine tolle Vorbereitung. Also einmal 1. Januar, Josua 1. Bin immer bei dir, bin immer an deiner Seite, ich komme nie zu spät. Dann letzte Vorbereitung vor dem endgültigen Ergebnis, hier Psalm 121. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann unmittelbar davor, so der letzte Dienst, mit dem im Gepäck, mit dieser Last, und dann darüber sprechen müssen, warum führt Gott so? Ist das nicht groß und gnädig, wie Gott groß ist, auch im Kleinen der Vorbereitung, dass ich wissen darf, seine Vorbereitung zur Hilfe läuft bereits, da habe ich noch gar nicht gemerkt, dass es um mich geht, dass ich morgen in Gefahr komme. Und deshalb, damit können wir doch jetzt getrost nach Hause gehen und auch in den Alltag, in dem frohen Wissen, Gott sorgt ganz sicher. Er lässt uns mit Sicherheit nicht untergehen. Und wir dürfen wissen, er behütet. Er behütet deine, meine Seele. Er bringt sicher ans Ziel. Gott segne sie dazu. Amen. Wenn ich so überlege, auch in der Zeit, sind schon Durststrecken, wenn sie da jeden Tag am Bett stehen, manchmal Tag und Nacht da sind und einfach nicht wissen, ob die nächste Stunde noch erlebt wird, nicht? Also so diese, ist ja auch eine gewisse Spannung da und eine Not auch in einer gewissen Weise. Obwohl wir ganz getrost waren, wenn sie stirbt, sie ist wirklich bei dem Herrn Jesus, überhaupt kein Problem. Und dennoch, es ist Not. Und besonders die Not dieser Schmerzen und dieser überhaupt dieser ganzen inneren Probleme, die dann auftreten, durch die Chemotherapie etc. etc. Na gut. Sie glauben gar nicht, was das für eine Hilfe war. Wir haben ja auch nicht nur 10 oder 20 oder 50 Briefe gekriegt. Die Briefe kamen ja dutzendeweise. Manchmal nur eine Karte, manchmal ein riesenlanger Brief von 6, 8, DIN A4 Seiten. Wirklich so eine Hilfe. Und ich habe meiner Frau dann, wenn sie zwischendurch dann ganz weg war, aber dann kam sie wieder bei und natürlich hat sie manchmal in ihrer Not geweint, weil die körperliche Not ist ja wirklich schrecklich und grässlich. Und dann habe ich ja einfach teilweise, jedenfalls auszugsweise, die Briefe vorgelesen. Und diese Zusage vieler, vieler Geschwister für uns zu beten, was das ausgelöst hat, das kann man sich nicht vorstellen. Eine so große Dankbarkeit und Zuversicht, nicht, dass sie dann oft einfach nur geweint hat. Aber geweint aus Freude. Und dann haben wir Post bekommen, nicht, aus Australien, auch Südamerika, selbst aus Russland haben wir Nachricht bekommen, nicht, dass da gebetet wird. Und wenn man die so zusammenzählt, nicht, ganze Gemeinden haben sich gemeldet und gesagt, wir haben das also Sonderprogramm, nicht? Wir beten, wir kommen extra zusammen und beten für euch. Was das für eine Hilfe ist, nicht? Dann auch in so einer Enge, in diesem Druck einfach, auch Mut gemacht zu bekommen von Geschwistern, nicht? Wo man selber manchmal dann wirklich so auch körperlich, kräftemäßig an der Grenze ist, wenn es dann so Tag und Nacht rund geht, zu erleben, man wird wirklich so richtig durchgetragen. Andere beten für einen mit. Ja, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.